Wie treibt man überhaupt Innovation voran? Wie kann man Data und Innovation vergleichen? Und vielleicht macht ja auch Data in Innovation wiederum Sinn. Das sind alles Fragen, die ich mit dem lieben Marc, CEO von der E.ON Group Innovation, heute bespreche.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nutzt die Chance am Anfang und wenn ihr auf Spotify hört, guckt euch das Video an. Ansonsten geht auf YouTube und schaut die Folge weiter, weil es ist wieder eine Vor-Ort-Aufnahme. Mir gegenüber sitzt der liebe Marc von der E.ON Group Innovation. Und mit ihm spreche ich heute alles rund ums Thema Innovation und vor allem, wie und in welchem Kontext dort überhaupt Daten eingesetzt werden. Hi Marc.
Ja, hi. Freut mich, dass ich hier bin.
Ja. Stell dich doch mal kurz vor. Ich bin jetzt sehr kurz mit Vorname reingegangen. Wer du bist, was du machst und dann können wir, glaube ich, das ganze Thema mal ein bisschen tiefer beleuchten.
Ja, mein Name ist Marc. Marc Ritzmann. Ich bin CEO der E.ON Group Innovation GmbH. Das ist eine Gesellschaft der E.ON Gruppe und unsere Aufgabe ist es, im gesamten E.ON-Verbund Herausforderungen zu finden, der Energiewende oder andere Herausforderungen von unserem Unternehmen und dann innovative Lösungen zu bauen, um so die Zukunft von unserem Unternehmen mitzugestalten.
Von der Positionierung, weil es E.ON Group Innovation heißt, verstehe ich, dass ihr mit der Gesellschaft, die du sozusagen als Geschäftsführer leitest, wirklich für die komplette E.ON-Gruppe verantwortlich seid. Und die ist ja nicht so klein.
Nein, das ist korrekt. Also E.ON ist in 13 Ländern in Europa tätig. Wir haben auch in Deutschland verschiedene Gesellschaften. Wir haben Netzgesellschaften. Wir arbeiten auch im Stromvertrieb. Also da gibt es unterschiedliche Bereiche. Und wir haben eigentlich keine Limitationen. Und das macht das Ganze auch total spannend, weil wir natürlich sehr oft auch Dinge miteinander verknüpfen können. Wir können Dinge in Schweden lernen, die in Deutschland vielleicht erst in 3 Jahren relevant sind oder in UK nächstes Jahr. Und so können wir viele Dinge miteinander verknüpfen und dann eben auch Neues schaffen, damit wir weiter vorankommen in der Energiewende.
Wir haben ja ein bisschen im Vorgespräch schon geschnackt und ich glaube, da kommt ein spannender Punkt rein, ist nämlich, als wir so ein bisschen philosophiert haben, wie passiert überhaupt Innovation? Und da hast du was ganz Spannendes gesagt, nämlich, dass ihr immer von dem Problem oder von der Herausforderung kommt und jetzt wird spannend, dann gleich darüber zu sprechen, ein Arg Werkzeugkasten habt, mit dem ihr die Sachen lösen könnt. Und einer der Werkzeuge könnte Daten sein.
Das ist korrekt, ja. Also zunächst mal ist für mich Innovation erstmal nichts anderes als, wir haben ein Problem, irgendwas, was nicht funktioniert. Ja. Wir haben jemand, der das sieht. Also ich mache mal ein Beispiel. Wir haben ein Problem, hier ist dunkel im Raum. Ja. Ich stelle das fest und denke mir, so ein Loch in der Wand wäre ja ganz gut, weil dann kommt da Licht rein. Ja. Dann habe ich eine Problemlösung geschaffen. Ja. Wenn du jetzt die Idee hast, wir können ja einen Holzrahmen bauen und da so durchsichtiges Material dazwischen klemmen und nennen das Fenster, dann haben wir eine Innovation, dann haben wir etwas, was wir skalieren können. Und genauso gehen wir auch vor. Und es gibt ja viele Unternehmen, die scouten, die machen Studien, um Dinge rauszufinden. Ich glaube, man muss einfach nur mal rechts und links schauen, da findet man sehr, sehr viel Herausforderungen, die wir dann eben angehen und lösen mit ganz unterschiedlichen Instrumenten. Ja? Also so, wir haben jetzt ein Problem identifiziert und dann haben wir verschiedene Bereiche oder verschiedene Ansätze, wie wir die Probleme lösen.
Methodische Ansätze sozusagen.
Methodische Ansätze, ja. Also ich mache mal ein Beispiel. Wir haben eine Kooperation mit der RWTH Aachen und haben ein Team, die wissenschaftlich Dinge angehen können. Manchmal bei der Energiewende, wenn es um Wärme geht, Wärmenetze etc. pp., kann man auch mal sehr gut theoretisch an die Dinge rangehen, Lösungen herleiten und dann bewerten. Wir haben aber auch ein großes Team mit Leuten, die wirklich dann Projekte aufsetzen und Themen erarbeiten, Lösungen erarbeiten. Wir arbeiten aber auch sehr intensiv mit Startups zusammen. Ich bin fest davon überzeugt, dass man die großen Themen unseres Planeten, die großen Herausforderungen, kann man nur in Kooperation lösen. Und gerade wenn man in der Innovation arbeitet, ist es eben total wichtig, dass man Zugang zu den wichtigen Innovationszentren auf diesem Planeten hat und dann die besten Startups findet und nicht die, die zufällig neben dem Headquarter anwesend sind.
Ja,
ne?
Ja. Oder gerade vorbeischneiden, ja.
Und die Dinger, die kombinieren wir natürlich auch miteinander. Also es gibt fast kein Innovationsprojekt, wo nicht ein Startup irgendeine Rolle spielt oder wo wir mal eine Universität reinnehmen oder ähnliches oder manchmal auch selbst forschen. Wir haben auch ein Forschungsteam in München, die wirklich tief reingehen können in die Materie. Die verknüpfen wir miteinander und dann identifizieren wir Lösungen, die wir dann irgendwann, wenn sie skaliert werden können, ans Kerngeschäft zurückübergeben.
Hm. Das heißt, eine erste Aufgabe ist eigentlich im Unternehmen selbst Kontakte zu knüpfen, großes Netzwerk zu haben und eigentlich den Personen zu erklären, dass wenn sie ein Problem gefunden haben, dass ihr helfen könnt, die Lösung herbeizuführen, glaube ich, verstehe ich jetzt. Also zu informieren, dass es euch überhaupt gibt und klar zu sagen, dass ihr was anbieten könnt, wenn was existiert, weil sonst würde ja... Also das Ganze, was ihr hinten dran anbietet, der ganze Werkzeugkasten, die ganze Methodik, würde ja nicht zwangsweise selbst aus einer Abteilung kommen bei euch.
Nein, das stimmt. Also ich glaube, das sind zwei Dinge. Also zum einen haben wir lange dran gearbeitet, dass unser ganzes Unternehmen weiß, dass es uns gibt.
Ja.
Das heißt, die wissen oder viele Bereiche wissen, wir sind sehr groß, alle wissen es nicht, aber viele bei uns im Unternehmen wissen, wenn wir folgende Herausforderungen haben, dann können wir zu Aeon Group Innovation gehen. Es kommt aber auch durchaus manchmal vor, dass wir ein Problem sehen und eine Lösung bauen wollen.
Ja.
Und dann gehen wir eben los. Dann gehen wir auf die Units los. Ja, das ist ganz wichtig. Wir wollen ja nicht nur passiv Dinge aufnehmen, sondern auch aktiv Dinge ansprechen. Ja. Aber was wir eben vielleicht anders machen als viele anderen ist, erst wenn wir eine Unit, eine Einheit überzeugt haben, dass das ein Problem ist, was gelöst werden soll, dann fangen wir zu arbeiten an, weil nur so können wir sicherstellen, dass wir, wenn wir eine Lösung zu einem Problem gebaut haben, dass wir auch jemand haben, der das übernimmt.
Ja.
Na, sonst landen viele Dinge im Leeren.
Ja, weil es muss ja dann oder darf dann ja auch von der Abteilung selbst genutzt werden, weil ihr werdet ja nicht die Abteilung sein, die dann diese Innovation oder die Lösung weiter vorantreibt, sondern es muss ja auch wieder zurück ins operative Business.
In den meisten Fällen ja, und das sollte es auch, weil wir gar nicht die Fähigkeiten haben oder die Capabilities, sage ich mal, um das voranzubringen. Es gibt aber auch spezielle Fälle, wo wir sagen, vielleicht ist das gar nicht so gut im Kerngeschäft aufgehoben. Vielleicht sollten wir auch mal Dinge selbst skalieren. Wir haben auch schon ein Unternehmen gegründet, gerade erst ein Unternehmen aufgebaut. Das kommt durchaus auch vor. Und ich glaube, als Innovationsbereich sollte man sich auch die Freiheit nehmen, immer nach dem perfekten Setup für die Lösung zu suchen. Und da muss man eben auch kreativ rangehen. Das ist, sage ich mal, in den meisten Fällen ist es dann das Kerngeschäft. Die übernehmen das und skalieren. Es gibt aber auch Fälle, in denen wir andere Varianten finden, mit Partnern etwas skalieren oder eben zum Beispiel auch ein Unternehmen selbst aufbauen. Aber am Ende geht es immer bei uns raus. Und wir fangen dann wieder von vorne an.
Wie groß seid ihr?
Wir sind so intern 50, 60 Leute.
Ja.
Und
plus Startups und
Und dann Partner. Arbeiten wir aber auch sehr viel mit unserem Kerngeschäft zusammen. Das heißt, die Leute kommen auch mal für ein Jahr in unser Team und gehen mit der Lösung wieder zurück. Also wir haben sicher immer noch eine große Anzahl an flexiblen Leuten, die wechseln. Und das ist auch wichtig, weil dann haben wir quasi immer einen Stamm an Leuten, die das Thema kennen, aber auch gleichzeitig eine sehr große Fluktuation. Und die ist auch gewollt, damit wir nicht irgendwo abheben und wirklich, also nicht den Elfenbeinturm aufbauen, sondern wirklich das Business verstehen und eng mit denen verknüpft sind.
Warum ich die ganze Zeit da so nachfrage und versuche, die Aufgabe so ein bisschen zu zerlegen, ist, mein Gefühl ist, dass das Gleiche eigentlich mit Data gleichzusetzen ist. Oder, also jetzt zu oft gleich gesagt, aber die, wenn du Data neu in den Unternehmen einführst oder überlegst, damit auch vielleicht Innovation oder ein Change, Transformation, was ja auch mit Innovation zusammenhängt, voranschreitest, brauchst du jemanden, der Data im Unternehmen einmal kommuniziert, die Wahrnehmung dafür schafft, auf der anderen Seite dann auch Methodiken anbietet, das mit Data was zu lösen ist. Und schlussendlich musst du immer im Kerngeschäft die Themen vorantreiben. Das heißt, wenn du eine Sache gemeinsam mit einer Fachabteilung entwickelst, muss es dann wieder in der Fachabteilung selber liegen und da dann ausfaden. Außer es ist was komplett Neues. Du verbindest irgendwie Datenquellen über Abteilungen hinweg. Dann schaffst du vielleicht was Neues. Dann baust du vielleicht auch eine neue Abteilung auf, die dann aber, auch dann, wenn sie sozusagen existiert, wie jetzt bei euch das Beispiel der Gesellschaft, trotzdem ins Kerngeschäft zurück muss, damit du dich wieder auf das Wesentliche fokussieren kannst, nämlich mit Daten das Business weiter voranzubringen.
Ja, ja, das ist auch bei Ehren so. Ne? Wir haben einen sehr, sehr großen Bereich von Kollegen, die mit Daten arbeiten. Ja. Und wir sind ein sehr, sehr großer Kunde von dem. Also auch ein Großteil unseres Budgets geht am Ende in Daten oder in Aufträge. Also wenn wir ein Produkt bauen, wenn wir eine neue Innovation entwickeln, es gibt heute keine Innovation mehr ohne Daten. Hm. Das gibt es nicht. Und das machen wir dann in der Regel nicht selbst, sondern da haben wir dann eben auch unsere Kollegen aus dem Datenbereich, die uns helfen, die Dinge programmieren, bauen, Daten analysieren etc. pp. Aber der Vergleich passt sehr gut. Ja.
Aber die Möglichkeit bei euch ist natürlich, ihr habt nicht nur Daten als Werkzeug oder weitere, ihr habt ja auch andere Methodiken und ihr habt auch weitere Werkzeuge, die helfen können, die Innovation voranzutreiben. Also ich glaube, das ist nochmal der Unterschied, weil wenn du es dir dann wieder im großen Kontext anguckst, liegt Daten als Werkzeug bei euch mit drin, obwohl du als Data-Abteilung unterwegs bist, du eher nur mit dem Werkzeug Data unterwegs bist. Und das natürlich kriege ich oft in Unternehmen mit, je nachdem, wie gut die Führungskraft im Data-Bereich ist, wird manchmal wahrgenommen, dass Data für alles die Lösung ist. Oder je nachdem, wie schlecht die Person ist, sozusagen, dass Data für nichts eine Lösung ist. Und ihr habt natürlich den Charme, dass ihr mehrere Werkzeuge theoretisch habt, obwohl damit dann wieder einhergeht, ihr müsst natürlich auch die unterschiedlichen Werkzeuge erklären, anbieten können und wie das jetzt bei euch auch ist, wird es wahrscheinlich auch einige Leute vorhalten, weil es gibt ja nicht nur Generalisten, du brauchst ab einer gewissen Tiefe ja auch Spezialisten, die Methodiken können.
Absolut. Ja, und da arbeiten wir eben total eng mit dem Datenbereich zusammen. Ich meine, der ist auch deutlich größer als jetzt zum Beispiel der Innovationsbereich, weil die natürlich auch viel weitgreifendere Themen machen. Mhm. Also, wie ich gerade gesagt habe, Daten ist überall drin. Das ist quasi die Basis, von der enorm viel ausgeht, gerade wenn man sich anschaut, die Energiewende, die Energienetze, die ganzen elektrischen Systeme, E-Mobilität. Das sind alles Bereiche, in denen wahnsinnig viele Daten entstehen, die für die unterschiedlichsten Zwecke genutzt werden. Und ein Zweck ist eben auch Innovation. Ne? Und wir nutzen das eben, ja, es gibt quasi kein Produkt, keine Entwicklung, wo das nicht drinsteckt.
Eine kleine Bitte in eigener Sache. 4,5 Jahre Podcast und er wächst und wächst. Natürlich habe ich mir auch dieses Jahr wieder ein Wachstumsziel gesetzt. Und um das zu erreichen, brauche ich eure Hilfe. Vermutlich arbeitet ihr im Data-Bereich und seid gut vernetzt oder habt zumindest Kollegen und Kolleginnen. Ihr würdet mir einen sehr großen Gefallen tun, wenn ihr den Podcast an ein, zwei Personen schickt, bei denen ihr vermutet, dass sie den Podcast noch nicht kennen. Vielen Dank und viel Spaß weiter bei der Folge.
Spannend. Wenn man sich mal so einen Prozess bei euch anschaut und überlegt, also du hast vorhin gemeint, es muss sozusagen hell werden im Raum, bis hin zu, das Produkt kann hinten raus skalieren und man hat das Fenster erfunden. Kannst du uns mal exemplarisch vielleicht für ein Thema mitnehmen dazu, wie der Prozess bei euch entstanden ist? Ich weiß nicht, die Gesellschaft, die ihr gegründet habt oder
genau, irgendwas das anderes? Genau, das kann ich gerne nennen. Ja. Die Gesellschaft heißt Available und entstanden ist die Idee schon vor ein paar Jahren. Elektromobilität ist ja im Kommen. Gerade werden überall Ladestationen aufgebaut. Und einen, sag ich mal, strukturellen Nachteil, den Ladestationen haben, ist, Da sitzt kein Tankwart daneben, der sieht, wenn die Ladesäule nicht funktioniert.
Ja,
und es sind ja oft auch Dinge, die dazu führen, dass die Ladesäule nicht funktioniert, die noch nicht mal elektronisch hergeleitet werden. Wenn da ein Kaugummi drin steckt und ein Auto davor parkt,
ja,
dann kann das keine Maschine der Welt unbedingt merken.
Ja.
Also sind wir hergegangen und haben Algorithmen programmiert, mit denen wir das normale Verhalten von Ladesäulen vorhergesagt haben und damit in der Lage waren, häufig bevor Kunden bei uns anrufen, zu sehen,
da stimmt was nicht,
da müssen wir was machen.
Mhm.
Das haben wir immer weiter ausgebaut, haben das irgendwann dann auch an die Einheit übergeben, unsere Einheit für E-Mobilität, und haben dann ganz viel Feedback, wir hatten noch ein Press-Release, Feedback von außen bekommen, das ist ja total spannend, können wir das auch haben? Und dann haben wir gesagt, warum eigentlich nicht? Das ist ein datengetriebenes Businessmodell. Das heißt, wenn wir mit anderen Kunden zusammenarbeiten, wenn wir mehr Daten kriegen, können wir das System trainieren, es wird schlauer. Mhm. Da haben wir alles was davon. Und dementsprechend haben wir das Unternehmen Evailable aufgebaut und gegründet. Also Evailable, EV, Electric Vehicle, und Available, Availability. Was heute eben in der Lage ist, die unterschiedlichsten Anbieter von Ladesäuleninfrastruktur dabei zu unterstützen, teilweise schon bevor die Geräte ausfallen, das zu erkennen und damit die Verfügbarkeit hochzusetzen. Und das führt am Ende dazu, dass natürlich auch die Akzeptanz von E-Mobilität steigt, weil das ist einfach super wichtig, dass ich mich darauf verlassen kann, wenn ich zu einer Ladesäule fahre, dass sie auch funktioniert.
Ja, und es ist ja nicht so... Wir fahren auch in der Familie ein Vollelektroauto.
Ja.
Ist ja nicht so, dass du analog irgendwie in einer klassischen Tankstelle dann ja irgendwo anders hinfahren kannst, schnell, man die schnell eingeben kannst, sondern du hast meistens die Situation, dass du eher zu knapp tankst, ehrlich gesagt, das ist mein Gefühl, und dann warten musst irgendwie, bis der andere frei ist, wenn es zwei sind und einer gerade kaputt ist und der andere funktioniert. Also von daher löst du auch große Kundenprobleme und Unzufriedenheit auf jeden Fall, die immer meistens da ist. Ja. War das aber, Marc, die Situation, dass ihr, als ihr das Problem gehört habt, schon gesagt habt, das ist auf jeden Fall mit Daten zu lösen? Oder, weil wir ja vorhin über den methodischen Werkzeugkoffer gesprochen haben, wurden da unterschiedliche Methoden getestet, um das irgendwie eine Lösung herbeizuführen?
Ja, schon. Ich meine, in dem Fall haben wir ein Projekt aufgesetzt.
Ja.
Wir haben festgestellt, zu dem Zeitpunkt, dass wir ein ganz spezifisches Know-how brauchen und haben einen Partner gefunden. Also wir haben einen Partner an Bord gehabt, wir haben ein Projekt aufgesetzt und wir haben das am Ende dann eben auch skaliert, was wiederum eine andere Methode ist, wie man Innovation voranbringt. Also, dass wir gesagt haben, wir gründen ein Startup, wir bauen ein Unternehmen. Aber dass das mit Daten zu lösen ist, das war schon relativ schnell klar. Die Frage war eher, welche Daten bekommen wir denn eigentlich? Weil was man sich vorstellen muss, ist, hier gibt es ja gerade einen sehr, sehr großen Run. Ne? Die Ladenetze werden sehr, sehr schnell aufgebaut und ausgebaut. Und da nehmen manche, was sie halt bekommen an Hardware, und stellen das einfach hin. Hauptsache, die haben jetzt mal eine Ladesäule da. Ja. Das sind unterschiedliche Hersteller, die unterschiedlich kommunizieren, die unterschiedliche Dinge können. Und das muss man alles erstmal unter einen Hut bringen. Da muss man auf Standards aussetzen und eben sicherstellen, dass man diese ganzen Daten bekommt, die alle in so ein Data Lake, wie es heißt, reinpackt und dann eben vernünftig auswertet, um die richtigen Ergebnisse zu kriegen. Und das ist, finde ich, auch die große Herausforderung bei dem Thema. Was sind die richtigen Daten? Was sind Daten, die mir Wert bringen? Und was sind vielleicht Daten, die mir gar nicht helfen? Und wie hole ich dann das Maximum dabei raus? Und das ist eigentlich in der Energiewende überall so, weil ich sag mal, Daten helfen uns eben auch physische Grenzen zu überwinden. Also wenn ich ein Kabel habe, was eine bestimmte Dicke hat, dann kann ich da nur eine bestimmte Anzahl an Kilowatt durchleiten.
Ja.
Und wenn jetzt auf einmal da dieses Kabel ist und ganz viele Leute Ladestationen anschließen, dann könnte das Kabel zu dünn werden.
Ja.
Jetzt können wir aber nicht alle 2-3 Jahre den Boden aufreißen. Also müssen wir uns Methoden überlegen, wie wir die Daten auswerten und sicherstellen, dass eben nicht zufällig alle gleichzeitig laden, sondern dass man das hinterher schaltet oder dass man allen nur ein bisschen gibt oder manche priorisiert, wo man weiß, die müssen in 3 Stunden in den Außendienst. Mhm. Und für all das braucht man Daten. Und dann kann man zum Beispiel in so einem Haus, wie wir hier sind, da ist eine Tiefgarage, da können vielleicht nur 5 Autos parallel geladen werden. Aber wenn ich die richtigen Daten kenne und die richtigen Algorithmen aufsetze, dann kann ich auch 30, 40, 50 Ladepunkte hier unten installieren und einfach jedem die Energie geben, wann er sie braucht. Dann muss ich das nicht alles gleichzeitig machen.
Aber dafür brauchst du halt die Situation oder musst du die Situation schaffen, dass du auch alles messbar machen kannst, wie du sagst, über die Tools hinweg. Kannst ja nicht immer gewährleisten, dass du überall in deinem oder im E.ON-Verbreitungsgebiet bei 13 Ländern, hast du gesagt, immer die gleiche Ladestation steht vom gleichen Hersteller, sondern du musst natürlich auch kompatibel sein. Das ist fair,
ja. Ja, und das gilt am Ende für alles. Ne? Energie, in der Energiewende, das ist ein großes Thema in Deutschland, ist ja Smart Meter. Ne? Also Smart Meter, das ist eine intelligente Messstation, die in Realtime beim Kunden den Stromverbrauch misst. Warum brauchen wir das? Weil wir immer mehr Strom nutzen und einfach sicherstellen müssen, dass wir die Stromnetze sauber aussteuern. Und dann sind eben solche Daten, so ein Wissen sehr wichtig. Und nur wenn wir das haben, können wir auch das Maximum aus so einem großen Netz rausholen. Also darum müssen wir die Datenpunkte schaffen, um sicherzustellen, dass unser Netz vernünftig funktioniert.
Ja, fairer Punkt. Aber das ist ja auch wieder, manchmal ist ja auch in dem Fall so, dass die Innovation nicht sofort passieren kann, sondern entweder mit der Data-Abteilung gemeinsam musst du ja erstmal Sachen messbar machen, dann messen, also über einen längeren Zeitraum und dann wiederum überlegen, wie man das wieder umsetzen kann. Also es ist, wie du ja auch sagst, ihr hattet die Entscheidung bei dem oder die Idee bei dem Thema schon seit Jahren. Darf nicht vergessen, dass Innovation nicht von heute auf morgen passiert. Das ist mir jetzt gerade nochmal sozusagen super bewusst geworden. Es ist nicht so, dass jemand im Keller geht und eine tolle Idee hat und dann wiederkommt und sagt, das setzen wir jetzt um.
Ja, absolut. Ja. Ich meine, das zeigt ja, sag ich mal, die Geschichte ja auch immer wieder, du brauchst halt eine gewisse kritische Masse. Ne? Mhm. Und viele Innovationen scheitern einfach daran, dass sie vielleicht zu früh da sind, dass es noch nicht so viel Sinn ergibt, dass der Kundennutzen nicht so gut ist oder ganz oft auch an dem klassischen Henne-Ei-Problem. Also ein schönes Beispiel, an dem ich selbst beteiligt war, ist das mobile Zahlen in Deutschland. Lange Zeit war das eben so, dass keine Bank wollte kontaktloses Zahlen zulassen, weil es keine Terminals gab, wo die Kunden bezahlen konnten. Und die Kunden haben sich nicht dafür interessiert, dass sie mit dem Handy oder mit ihrer Kreditkarte kontaktlos zahlen können, weil sie gesagt haben, lohnt sich nicht, das zu holen, es gibt nicht genug Terminals. Und die Händler wollten keine Terminals installieren, weil es nicht genug Kunden gab, die damit zahlen. Ja. Und das sind eben Dinge, die man dann lokal überwinden muss, damit es funktionieren kann.
Und dann die Masse erreicht es, ja. Hast du noch andere Beispiele, wo Innovation passiert ist, vielleicht, wo vielleicht auch Innovation passiert ist, wo ihr überlegt habt, Daten einzusetzen, es probiert habt und es dann keinen Sinn gegeben hat?
Ja, also ich habe noch ein Beispiel, wo es auch sehr gut funktioniert hat.
Ja, auch fair.
Ja. Auch fair. Das ist ein Beispiel aus England.
Ja.
In England ist das Energienetz deutlich angespannter als das in Deutschland. Ne? Also in Deutschland für uns ist das selbstverständlich, dass wir, wenn wir eine PV, also eine Photovoltaikanlage aufs Dach haben wollen, dass wir eine Anschlussanfrage stellen und die wird in der Regel genehmigt. Das ist so, weil wir ein sehr gut ausgebautes, stabiles Netz haben. Das ist in England nicht der Fall. Das heißt, in England passiert es sehr häufig, dass Bauprojekte aufgehalten werden oder sogar scheitern, weil der Netzbetreiber schlichtweg sagt, mein Netz kann nicht die Leistung liefern, die notwendig ist für deinen Plan. Und so ein Problem hatten wir bei einem Neubauprojekt, da sollten, ich glaube, 80 Häuser mit Wärmepumpe installiert werden. Und da hat auch der Netzbetreiber gesagt, das geht nicht, unser Netz gibt das nicht her. Und dann sind wir hergegangen und haben ein System entwickelt, mit dem wir quasi die ganzen Wärmepumpen miteinander verknüpfen. Mit der Ortsnetzstation, also mit diesem weißen Kasten, den wir alle kennen. Und wir haben eine Steuerung eingebaut und haben dem Netzbetreiber garantiert, dass wenn wir die Grenzen seines Netzes erreichen, dass wir schnell genug in der Lage sind, die Wärmepumpen ein Stückchen runter zu regulieren. Und dadurch hat er gesagt, na gut, wenn das so ist, dann dürft ihr die Wärmepumpen installieren. De facto ist das aber kein Problem für die Kunden, weil so ein Netz muss ja ausgelegt werden für den Maximalfall des Maximalfalls des Maximalfalls. Also das ist ausgelegt, dass die Leute gleichzeitig die Wärmepumpe anstellen, 80 Autos laden, die Sauna hochfahren und den Kühlschrank aufmachen. Das muss so sein, weil wir wollen ja nicht, wenn so Zufälle passiert, dass wir Netzausfall haben. Und dadurch, dass wir ihm das gewährleisten konnten und sagen konnten, wir haben hier einen Sicherheitsmechanismus, hat er gesagt, nein, unter den Umständen darf das Projekt gelöst werden. Und das ist so etwas, da haben wir...
Spares Geld, oder? Für den Bauherrn oder...
Ist vor allem auch ein Riesending für die Gesellschaft, weil wenn man solche Projekte dann ermöglicht, dann macht man eben auch den Weg frei. Und darum geht es ja auch bei Innovationen, Hindernisse für gute Entwicklungen zu lösen oder zu beseitigen. Und das haben wir in dem Fall gemacht. Das ist auch etwas, was wir dann weiterentwickelt haben und wir dann eben auch aus dieser einen Problemlösung jetzt ein Produkt entwickelt haben, was wir in England nutzen, um solche Engpässe zu überwinden.
Und das ging, also die Logik oder die Lösung, die er gebaut hat, funktioniert auf Daten, weil es ständig misst oder was?
Genau, ja. Da ist quasi bei dem Kunden ist so eine intelligente Messstelle, die misst den Verbrauch. In der Ortsnetzstation ist auch eine Messstelle und wenn die sagt, oh, jetzt wird es zu viel, dann gibt es ein Signal an die Wärmepumpe und dann kann die runterreguliert werden.
Wie funktioniert da die Innovation? Weil da muss es anscheinend genug öfters Probleme gegeben haben, dass überhaupt sich jemand mit diesem Problem beschäftigt, oder? Also wenn im Jahr einmal so ein Fall auftritt, würde man sich jetzt nicht Gedanken darüber machen.
Nein, ganz genau. Aber in dem Fall war das tatsächlich ein Vertriebskollege aus England, den wir kennengelernt haben und der hat uns davon berichtet, hat gesagt, sag mal, ihr Innovation, könnt ihr das nicht lösen? Und dann haben wir gesagt, naja, lass mal schauen. Auch da haben wir dann noch mit einem anderen, mit einem externen Unternehmen zusammengearbeitet, sind dahin, haben uns das angeschaut und haben überlegt, ach, da gibt's doch so eine Technologie, lass uns das doch mal testen. Und dann haben wir das ausprobiert. Das hat funktioniert und danach haben wir das dann noch entsprechend politisch adressiert, haben gesagt, schaut mal, wir haben hier eine Lösung, die funktioniert, so kann man sowas überwinden und so geht das dann seine Wege. Ein anderes Thema, was zum Beispiel in Deutschland gerade sehr, sehr aktuell ist, ist das Thema bidirektionales Laden. Also, dass man ein elektrisches, angetriebenes Auto nicht nur dafür nutzt, geladen zu werden, sondern dass man das auch nutzt, um das Haus mit Strom zu versorgen oder auch dem Energienetz zu helfen. Wir haben ja durch regenerierbare Energien eine gewisse Volatilität im Netz. Das heißt, manchmal ist ein bisschen zu viel Energie da, manchmal ist ein bisschen zu wenig da. Und dafür braucht man Speicher, die das ausgleichen kann. Und jetzt haben wir dank der E-Mobilität Speicher auf Rädern durch Deutschland und durch Europa laufen, die eine enorme Kapazität haben. Also mit so einem Speicher von einem Auto kann ich ein Haus eine Woche mit Strom versorgen.
So krass ist es? Da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht.
Das ist das, also so ein Durchschnittshaushalt, so ein Zwei-Personen-Haushalt könnte eine Woche mit dem Strom von der Batterie von einem Auto versorgt werden. Ja. Und wenn man jetzt bedenkt, dass alle Autos in Deutschland im Schnitt, ich glaube, 97% der Zeit rumstehen, ist das ein riesen Potenzial.
Stimmt, ja.
Und das ist auch wieder, das funktioniert aber eben auch nur, wenn wir die Daten haben, wenn es einen Austausch gibt zwischen dem Auto und der Ladesäule und dem Stromnetzbetreiber, dass wir in der Lage sind, das Auto zu entladen, wenn es hilft, und zu beladen, wenn der Kunde das braucht. Aber wenn man das richtig balanciert, dann funktioniert das. Und dann kann der Kunde auf einmal auch mit seinem Auto Geld verdienen, weil er eine Batterie, die er sowieso besitzt, von einem Auto, was da sowieso den ganzen Tag rumsteht, zur Verfügung stellt. Und dann werden die Leute sagen, ja, Moment mal, aber was ist denn, wenn der losfahren muss? Das kann man natürlich einstellen, das kann man sicherstellen. Aber
mir dass er bei 60% oder 70% der Batterie sagt, pass auf, mehr darf ich nicht abziehen.
Ja, oder ich sage einfach, also mir ist das völlig egal, wann mein Auto geladen wird. Hauptsache morgen früh um 7.30 Uhr habe ich 80%.
Ja, verstanden.
Und auch da, das kann man sich vorstellen, das kann gemanagt werden, das wird auch gemanagt. Aber man muss eben die Daten auswerten und da geht es dann auch darum, da muss dann auch die Politik helfen, die Standards zu setzen, sicherzustellen, dass die Kommunikation zwischen dem Auto und der Ladesäule, dass bestimmte Daten übergeben werden etc. pp. Das sind durchaus auch Themen, an denen wir arbeiten.
Ja, spannender Punkt natürlich, und dann die Skalierung eben zu schaffen, sie nicht nur im kleinen Kontext, sondern wie du sagst, dann auch mit der Politik und Co., also wirklich, wirklich größer zu denken. Marc, jetzt haben wir viel über was funktioniert gesprochen. Jetzt müsst ihr viele Sachen höchstwahrscheinlich auch machen und davon funktioniert nicht immer alles. Hast du nochmal so ein Erlebnis, wo du sagst, egal was wir probiert haben, es hat nicht funktioniert und man hat es wieder hingelegt?
Ja, also ein Beispiel ist, wir haben uns lange Gedanken darüber gemacht, ob wir an Ladesäulen dem Kunden noch irgendeine andere Experience anbieten können, um ihm die Zeit besser zu vertreiben, haben da mit Bildschirm gearbeitet und ähnliches. Das ist jetzt auch keine fundamentale, super spannende Geschichte, aber das ist zum Beispiel etwas, was nicht funktioniert hat. Oder wir haben auch an einem Startup, an einer Partnerschaft, einem Joint Venture gearbeitet, in einem ganz anderen Bereich, im Wasserstoffbereich. Und das hat jetzt nichts, das ist keine Wertung des Themas Wasserstoff. Aber da wollten wir einen Antrieb entwickeln im Bereich Wasserstoff. Das war eine etwas komplexere Lösung, wo wir einfach irgendwann festgestellt haben, das ist zu viel, das bekommen wir einfach nicht hin. Und dann ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man dann auch den Stöpsel zieht, dass man die Dinge dann nicht weiter betreibt und dass man eben auch Leute hat, die das feiern und die das machen. Und das ist fast noch schwerer, als Dinge voranzubringen. Im Innovationsbereich ist es, Dinge zu stoppen, weil das ist ja dein Baby. Also wenn du jetzt Produktmanager bist, du brennst dafür, du hast das ein ganzes Jahr lang betrieben und dann ändern sich die Rahmenbedingungen und dann die Fähigkeit und die Reife zu haben, um zu sagen, das macht, glaube ich, keinen Sinn mehr. Und ganz nebenbei haben wir jetzt auch Geld verbrannt, müssen das erklären. Das ist das, was enorm wichtig ist, um Innovation erfolgreich zu machen, dass man das auch hinbekommt.
Ja, fairer Punkt, ja. Zu sagen, es hat nicht funktioniert und den richtigen Zeitpunkt. Also nicht zu früh, aber auch nicht zu spät zu sagen, weil manchmal ist ja dann die Lösung doch noch irgendwie einen Monat entfernt zeitlich, um sie dann umzusetzen.
Naja, und fairerweise, wir arbeiten ja neuen Dingen. Es ist ja nicht immer nur so, dass wir sagen können, das war jetzt das Ökosystem oder das war dies oder das. Manchmal machen wir einfach Fehler. Ja. Also wir machen einfach was falsch und eine Innovation funktioniert gar nicht, weil die schlecht war, sondern weil wir einfach einen Fehler gemacht haben, schlecht gemanagt und so weiter und so fort. Das gehört eben auch dazu und auch solche Dinge passieren und das ist auch völlig in Ordnung.
Wenn wir, Marc, noch mal ein bisschen zurückgehen und dann kommen wir, glaube ich, zum Ende der Folge. Wir haben festgestellt, dass viele Parallelen zum Thema Data und Innovation im Sinne von, wie geht man es an im Unternehmen, hat. Auf der anderen Seite nutzt Innovation auch Daten. Jetzt ist, glaube ich, Innovation länger auf einem Hype und länger etabliert schon im Markt wie Data. Was glaubst du, können Data noch von Innovation lernen? Was hat vielleicht gut funktioniert oder was funktioniert gut bei Data, bei Innovation, was Daten nochmal nutzen kann, um nochmal präsenter zu sein? Gibt's das?
Also ehrlich gesagt fällt mir da jetzt nicht so eine wirklich bahnbrechende Antwort darauf an, weil ich sag mal, ich glaube, man sollte, also vielleicht eine Sache ist, man sollte die eigene Power auch nicht überschätzen.
Ja.
Und das ist was finde ich, mit Daten sehr gerne gemacht wird. Also eine Sache, an die ich immer bei Daten denke, ist, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich habe hier Top-Daten, die sind super, ja, da kann man total viel mitmachen. Ja. Und dann frage ich ja, wenn dem so ist, warum will die dann keiner? Also ein schönes Beispiel ist, ich habe lange Zeit bei einem Telekommunikationsunternehmen gearbeitet und da haben mir die Leute immer gesagt, also wir haben hier Spitzendaten, Bewegungsdaten, alles super. Ich sage, ja, das ist schon korrekt, wir haben diese Daten. Aber komischerweise hat uns der Google noch nie angesprochen, ob sie die von uns haben können, weil die halt bessere Daten haben, als Mobilfunk das liefern kann. Sorry, liebe Ex-Kollegen. und darum sind sie es einfach nicht, steckt da kein Wert drin. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was uns klar sein muss, dass wir immer rechts und links schauen müssen und nicht nur auf das, was wir haben. Das mag sein, dass die Daten faszinierend sind, aber wenn jemand anders einfacher an die gleiche Qualität von Daten kommt oder schneller oder an eine bessere Qualität kommt, dann ist alles, was ich habe, auf einmal nichts mehr wert. Und ich glaube, bei Daten ist das wirklich ein Müh, was es mehr sein muss, weil es einfach auch so vergleichbar ist.
Ja, ja. Ja, ist ein gutes Beispiel für nochmal, dass man schnell sein muss, dass man die Daten gut aufbereitet haben muss und dass man verstehen muss, also im Unternehmen, welche der unterschiedlichen Datenquellen nutze ich, aber auch sozusagen im Markt, kann ich meine Daten mit auf den Markt nehmen oder nicht? Ja, das ist nochmal eine gute Erkenntnis. Mhm. Haben wir über was noch nicht gesprochen, über was du noch sprechen wolltest? Oder sind wir sozusagen umfangreich einmal über die ganzen über Themen drüber?
Ich fühle mich eigentlich ganz wohl. Also okay. Ich kann stundenlang über Innovation reden, aber dann irgendwann würden alle abschalten. ich glaube, die wichtigen Themen haben wir angesprochen. Cool. Vielleicht, was mir noch wichtig ist, ich meine, das habe ich schon gesagt beim Thema Fehler. Eine Sache, die ich zum Thema Innovation immer sage, ist, redet nicht so viel von Fehlerkultur, sondern redet mehr darüber, dass ihr die Vielfältigkeit in den Gedanken der Leute zulasst. Weil wenn Leute von Fehlerkultur reden, dann meinen sie damit immer implizit, du hast einen Fehler gemacht und das verzeih ich dir. Hm. Innovation geht aber viel weiter. Innovation heißt ja, dass ich akzeptieren muss, dass ich die Zukunft vielleicht nicht verstehe, die andere besser verstehen. Das heißt, ich kann gar nicht sagen, dass es ein Fehler war. Also als das iPhone auf den Markt kam, haben viele gesagt, es ist ein Riesenfehler, den Schrott braucht keiner, weil sie sich angemaßt haben, dass sie besser als andere wissen, ob das Ding zum Erfolg wird. Und darum sage ich immer, lasst lieber die, akzeptiert, dass ihr vielleicht einfach manchmal keine Ahnung habt. Das ist etwas, was wir uns bei E.ON Group Innovation auch sehr stark zum Herzen nehmen. Also auch wenn Leute Dinge bei uns voranbringen, von denen zum Beispiel ich sage, ich glaube da nicht dran, dann sage ich, ich glaube da nicht dran, aber probier es aus. Vielleicht hast du ja recht und ich liege einfach falsch. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, um Innovation voranzubringen.
Ja, auch Vertrauen und Selbstbewusstsein zu haben, die Themen weiter voranzutreiben.
Ja, genau. Und dann vielleicht auch mal, also es gibt auch Beispiele, wo ich gesagt habe, ich glaube nicht dran. Und die Leute haben einfach dafür gekämpft. Die haben das vorangetrieben. Und am Ende hatten die recht und ich nicht. Ich habe das total gefeiert. Hab mich
und am
gefreut.
Ende geht es ja um die Firma oder um den
exakt.
Markt.
Den man, und da muss man halt sein Ego manchmal auch ein bisschen runterschrauben. Ja. Dann passieren ganz magische Dinge manchmal.
Ja, cool.
Ja, Marc, du darfst dir die zwei Fragen noch oder die Antworten auf meine zwei Fragen übernehmen, nämlich was machst du mit privat mit Daten und welchen Filmtitel? Und in der Zwischenzeit gehen die Hörer gerne auf Apple Podcast oder Spotify oder wo auch immer sie gerade hören und drücken den Abonnieren-Button und den Bewertungs-Button. Also, die zwei Fragen. Was machst du, also bei dir höchstwahrscheinlich eher Innovation und wenn ja, wie machst du Innovation vielleicht zu Hause mit Thema Data und hast du einen kreativen Filmtitel noch?
Naja, also ist vielleicht gar nicht so kreativ, was ich mit Daten mache, aber ich habe mich selbst schon immer sehr über Daten motiviert. Ja. Und darum hatte ich schon, als ich noch nicht die digitalen Tools habe, habe ich Daten tatsächlich in Tabellen mir aufgeschrieben. Also ich habe mir mein Gewicht aufgeschrieben, wenn ich was erreicht habe. Ich habe Zeiten gestoppt, habe die aufgeschrieben, wenn ich schneller sein wollte. Ich finde, Daten eignen sich hervorragend dazu, um sich selbst zu motivieren, weil nur wenn ich genau weiß, wo ich bin und wo ich hin will, dann kann ich mich steigern. Und ob ich jetzt schwimmen gehe oder Skifahren gehe oder was auch immer, ich schaue immer ganz genau drauf, was ich da erreicht habe und so versuche ich mich zu motivieren. Ja.
Und der Filmtitel?
Vielleicht meine Daten sind vielleicht doch nicht besser als deine.
Das hat noch niemand gesagt gehabt, ja, fairer Punkt. Und du hast ein gutes Beispiel gebracht mit dem Mobilfunkhersteller, dass es nicht immer, immer sein muss, ja. Und vielleicht, und vor allem bei dir im Kontext müssen Daten nicht immer die Lösung sein.
Genau. Ja.
Dankeschön, danke für die tolle Folge.
Vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht.